Willkommen bei Familienradar, dein Podcast für Orientierung, Haltung und Präsenz im Familienalltag. Für Eltern von Kindern zwischen 7 und 12 Jahren und alle, die es manchmal auch stürmisch erleben. Mit Walter von B&U Online und Lisa, dreifache Mutter. Schön, dass du eingeschaltet hast.
Herzlich willkommen bei Familienradar, dem B&U Elternpodcast. Ich bin Walter.
Und ich bin Lisa. Schön, dass ihr wieder dabei seid.
Lisa, kennst du das? Dein Kind kommt aus der Schule und erzählt, dass es sich in der Klasse nicht richtig zugehörig fühlt oder dass es Konflikte mit Mitschülern gibt?
Oh ja, das kenne ich sehr gut. Meine Tochter hat mir letzte Woche erzählt, dass sie sich in der Pause oft allein fühlt, obwohl sie eigentlich gerne mitspielen möchte. Das hat mich wirklich beschäftigt.
Genau solche Momente sind der Anlass für unsere heutige Folge. Wie können wir unsere Kinder dabei unterstützen, sich in der Klassengemeinschaft zu stärken und ihren Platz zu finden? Aus meiner Erfahrung in der Beratung mit Familien ist das eines der häufigsten Themen, das Eltern beschäftigt.
Und ich merke, wie hilflos man sich manchmal fühlt. Man kann ja nicht einfach für das Kind in die Klasse gehen.
Genau das ist der Punkt. Wir können die Klassengemeinschaft nicht direkt steuern, aber wir können unsere Kinder so stärken, dass sie selbstsicher und verbunden in dieser Gemeinschaft agieren können. Das ist ein wichtiger Unterschied. Heute sprechen wir darüber, wie das geht, welche konkreten Strategien helfen und wann Eltern auch eingreifen sollten.
Ich freue mich auf diese Folge. Und kurze Info. In der nächsten Folge 57 sprechen wir über, wie Kinder Respekt lernen. Ohne Druck. Das passt wunderbar dazu.
Lisa, was verstehen wir eigentlich unter einer starken Position in der Klassengemeinschaft? Das ist ja kein einfacher Begriff.
Ich dachte früher, das heißt beliebt sein, immer in der Gruppe dabei sein. Aber ich habe gemerkt, das stimmt so nicht. Meine Tochter hat eine beste Freundin und fühlt sich in der Klasse trotzdem manchmal verloren.
Das trifft es gut. Eine starke Position bedeutet aus B&U-Sicht nicht, der oder die populärste zu sein. Es geht darum, dass sich ein Kind zugehörig und sicher fühlt, seine eigenen Grenzen kennt und respektiert und gleichzeitig anderen gegenüber offen und respektvoll ist. Das ist K und R aus dem Stark-Modell. Kontakt pflegen und Respekt zeigen als Grundlage für alles andere.
Und ich finde, ein starkes Kind ist auch eines, das für andere einsteht. Das merkt, wenn jemand ausgeschlossen wird und reagiert.
Genau. Das ist der T-Strang. Talente entdecken, im weitesten Sinne auch soziale Stärken sehen und benennen. Kinder, die wissen, was sie können und was sie ausmacht, strahlen das aus. Das hat eine andere Qualität als bloß Beliebtheit.
Und dann gibt es ja auch die Gruppendynamik in einer Klasse. Das ist manchmal schwer zu durchschauen.
Klassengemeinschaften haben ihre eigenen Gesetzmäßigkeiten. Da gibt es unausgesprochene Regeln, Hierarchien, immer wieder neue Konstellationen. Was zu Hause gut funktioniert, muss in der Klasse nicht automatisch einfach sein. Deshalb ist es so wichtig, dass Kinder von innen heraus gefestigt sind, nicht nur mit Strategien ausgestattet.
Was meinst du mit von innen heraus gefestigt?
Ein Kind, das zu Hause weiß, ich bin geliebt, meine Gefühle zählen, ich darf Fehler machen und trotzdem dazugehören, das trägt diese Sicherheit auch in die Klasse. Studien zeigen das sehr deutlich. Kinder mit diesem sicheren Fundament zu Hause sind sozial resilienter, sie gehen anders in Konflikte, suchen sich eher Freundschaften aus, die ihnen gut tun und lassen sich weniger leicht unter Druck setzen.
Das ist der S-Strang, oder? Sicherheit geben.
Genau. Und Sicherheit beginnt zu Hause. Nicht durch Perfektion, sondern durch Präsenz. Lass uns praktisch werden. Wie fangen Eltern konkret an, ihre Kinder zu stärken?
Für mich beginnt das mit dem Zuhören. Wirklich zuhören, nicht nebenbei. Das klingt einfach, ist aber gar nicht so leicht, wenn gleichzeitig das Abendessen wartet oder ich selbst nach einem langen Tag erschöpft bin.
Das ist ehrlich gesagt. Und ich kenne das selbst. Was hilft dir dabei?
Ich versuche, bewusste Momente zu schaffen. Im Auto nach der Schule, vor dem Einschlafen. Momente, wo ich nichts anderes tue als zuhören.
Das ist eine gute Strategie. Und dann ist auch das Wie wichtig. Die Frage, war heute alles okay, lädt selten zu einem Gespräch ein. Erzähl mir von einem Moment heute, der dich beschäftigt hat, öffnet viel mehr.
Und wenn meine Tochter dann erzählt, dass sie allein war in der Pause, dann will ich sofort Lösungen anbieten. Aber das hilft meistens nicht.
Das ist ein häufiges Muster. Kinder brauchen oft zuerst das Gefühl, gehört zu werden, bevor sie für Lösungen offen sind. Wenn deine Tochter sagt, ich war allein, und du antwortest, das wird schon wieder, dann fühlt sie sich nicht verstanden, auch wenn du es gut meinst.
Aber wenn ich sage, das klingt wirklich schwer, wie hat sich das angefühlt, ist das schon ganz anders.
Genau. In der B- und U-Arbeit nennen wir das Verbindung vor Korrektur. Erst ankommen lassen, dann gemeinsam überlegen. Und das gemeinsam ist entscheidend, nicht über das Kind hinweg. Kommen wir zur konkreten Stärkung sozialer Fähigkeiten. Was tun Eltern, die in der Beratung zu mir kommen, oft schon gut, ohne es zu wissen?
Interessant, was meinst du?
Sie benennen Stärken, nicht nur Schulleistungen, sondern mir ist aufgefallen, wie geduldig du vorhin mit deiner kleinen Schwester warst. Das ist etwas, das du wirklich gut kannst. Das ist der T-Strang in der Praxis.
Ich tue das manchmal, aber nicht bewusst genug. Ich falle oft in das Gut gemacht, ohne genauer hinzuschauen.
Gut gemacht ist schwächer als eine konkrete Beobachtung. Kinder spüren den Unterschied. Eine genaue Rückmeldung sagt ihnen, du wirst wirklich gesehen, nicht nur belobt. Das ist die Grundlage für ein belastbares Selbstbild.
Und Kinder mit einem stabilen Selbstbild suchen sich auch eher Freundschaften aus, die ihnen gut tun.
Richtig. Sie geraten weniger in die Falle, sich zu verbiegen, um dazugehören. Authentizität schützt. Kinder, die wissen, wer sie sind, brauchen keine Rolle spielen.
Wie fördern wir das zu Hause konkret?
Indem wir Kinder an Aktivitäten heranführen, die ihren Stärken entsprechen, egal ob das Musik, Sport, Bauen oder etwas ganz anderes ist. Und indem wir ihnen beibringen, dass Vielfalt normal ist. Nicht jeder muss gleich sein und das ist keine Schwäche, sondern eine Bereicherung.
Das finde ich besonders wichtig. Meine Tochter ist keine Rädelsführerin, sie ist eher die stille Beobachterin. Das hat mich manchmal besorgt. Aber du meinst, das ist kein Problem?
Es ist kein Problem. Stille Beobachtung kann Empathie, Verlässlichkeit und Tiefe bedeuten. Das sind wertvolle Qualitäten für echte Freundschaften. Was stört, ist, wenn ein Kind selbst darunter leidet. Dann schauen wir gemeinsam, was es braucht. Kommunikation ist ein weiterer Schlüsselbereich. Wie können Eltern helfen, dass Kinder besser miteinander sprechen?
Ich nutze inzwischen Geschwisterstreitigkeiten bewusst. Statt einfach «hört auf» zu rufen, frage ich «was ist passiert?» Was bräuchtet ihr beide, damit es euch gut geht? Das dauert anfangs länger, aber sie kommen immer besser selbst auf Lösungen.
Das ist wertvolle Übung. Konfliktlösung ohne Verlierer ist eine Kompetenz, die lebenslang trägt. Und wir können sie spielerisch trainieren. Was könntest du sagen, wenn jemand dich ärgert? Oder wie könntest du fragen, ob du mitspielen darfst? Rollenspiele nehmen den Druck weg, weil das Kind in einer sicheren Situation üben kann.
Ich habe das mal mit meiner Tochter gemacht, bevor sie nach einem Streit wieder zu einer Freundin gegangen ist. Es hat geholfen.
Weil das Kind dann einen konkreten Satz im Kopf hat, nicht Improvisation im Stress, sondern Vorbereitung. Das ist Empowerment.
Und wir als Eltern leben ja auch vor, wie Kommunikation klingt. Kinder beobachten genau, wie wir mit anderen sprechen.
Das stimmt. Wie wir mit dem Nachbarn reden, wie wir Konflikte mit dem Partner angehen, wie wir über andere sprechen, wenn sie nicht dabei sind. Das alles ist sichtbar für Kinder. Vorleben ist keine Methode, sondern Haltung. Lass uns über Empathie sprechen, die ist für soziales Miteinander zentral.
Empathie kann man wirklich lernen, das habe ich bei meinen Kindern gemerkt. Es braucht Übung und vor allem Gespräche.
Beim gemeinsamen Lesen oder beim Filmeschauen entstehen oft gute Momente. Was denkst du, wie fühlt sich die Figur gerade? Oder was würdest du an ihrer Stelle tun? Das öffnet Türen, ohne dass es um die eigene Situation geht.
Und im Alltag. Wenn wir auf der Straße sehen, dass jemand traurig wirkt, kann ich fragen, was denkst du, was dieser Person gerade durch den Kopf geht? Kleine Momente, die ein Bewusstsein für andere entwickeln.
Empathie ist eng verbunden mit dem A-Strang, Achtsamkeit üben. Nicht nur für sich selbst, sondern auch für andere. Was braucht der Mensch mir gegenüber? Was passiert gerade hinter dem Verhalten? Das ist eine Haltung, die Kindern hilft, auch in schwierigen Klassensituationen zu navigieren. Jetzt kommen wir zu einem schwierigeren Thema. Was tun Eltern, wenn ihr Kind gemobbt wird oder wenn das eigene Kind andere mobbt?
Das ist ein Thema, das mich als Mutter wirklich beschäftigt. Mobbing ist nicht einfach ein Konflikt, der sich schon löst.
Genau. Der Unterschied ist wichtig. Ein Konflikt ist gegenseitig und zeitlich begrenzt. Mobbing ist systematisch, einseitig und mit einem Machtungleichgewicht. Das erfordert eine andere Reaktion.
Wenn mein Kind gemobbt wird, was ist der erste Schritt?
Das Kind stabilisieren. Es braucht die Gewissheit, du bist nicht schuld. Ich bin auf deiner Seite, wir schauen gemeinsam, was zu tun ist. Das ist es, Sicherheit geben als erste Reaktion. Bevor Strategien kommen, kommt der Kontakt.
Und dann?
Dokumentieren, konkrete Vorfälle notieren, dann das Gespräch mit der Schule suchen, gut vorbereitet, als Partner, der gemeinsam eine Lösung finden will, nicht als Ankläger.
Und wenn das eigene Kind andere mobbt, das muss wirklich schwer zu hören sein.
Es ist schwer. Aber es ist wichtig, das Verhalten klar zu benennen, ohne das Kind als Person zu verurteilen. Was du getan hast, ist nicht in Ordnung. Ich möchte verstehen, was dahinter steckt. Oft stecken eigene Unsicherheiten oder Verletzungen dahinter. Das A, Achtsamkeit, also den guten Grund hinter dem Verhalten suchen, ohne das Verhalten zu entschuldigen.
Und klare Grenzen trotzdem.
Unbedingt. Beziehung und Klarheit schließen sich nicht aus. Das ist der Kern des B- und U-Ansatzes. Und in beiden Fällen, ob das Kind gemobbt wird oder selbst mobbt, ist professionelle Unterstützung oft sinnvoll. Schulpsychologinnen und Beratungsstellen kennen diese Dynamiken gut. Freundschaften sind ein eigenes Thema. Was können Eltern tun, damit Kinder gute Freundschaften aufbauen?
Ich habe gelernt, mein eigenes Bild von Freundschaft nicht auf meine Tochter zu übertragen. Ich hatte als Kind viele Freunde. Sie bevorzugt eine enge Freundschaft. Das ist nicht weniger, das ist anders.
Das ist eine wichtige Erkenntnis. Jedes Kind hat sein eigenes Tempo und seinen eigenen Stil. Was wir tun können, Gelegenheiten schaffen. Verabredungen ermöglichen, Vereinsangebote prüfen, Aktivitäten, die zu den Interessen des Kindes passen.
Und dem Kind helfen zu verstehen, was eine gute Freundschaft ausmacht?
Genau. Das kann man direkt besprechen. Was findest du an einer Freundin oder einem Freund wichtig? Was macht für dich einen guten Freund aus? Das stärkt das Bewusstsein dafür, welche Beziehungen nähren und welche belasten.
Manchmal brauchen Kinder auch die Erlaubnis, sich von Freundschaften zu lösen, die ihnen nicht gut tun.
Das ist ein heikler Punkt, aber ein echter. Wenn ein Kind nach einer Verabredung regelmäßig angespannt oder traurig zurückkommt, dann ist das ein Signal. Wir können gemeinsam reflektieren, nicht urteilen, sondern fragen, wie geht es dir, wenn du mit XY zusammen bist?
Ohne das Kind in die Antwort zu drängen.
Genau. Es geht darum, das Kind in seiner eigenen Wahrnehmung zu stärken, nicht seine Einschätzungen für es zu übernehmen. Gruppendruck ist ein weiteres Thema, besonders ab dem Grundschulalter.
Der Wunsch, dazuzugehören, ist so stark, das kenne ich noch aus meiner eigenen Kindheit.
Kinder, die ein starkes inneres Wertesystem haben, können diesem Druck besser standhalten. Und das Wertesystem entsteht zu Hause, durch Gespräche. Was ist uns als Familie wichtig? Ehrlichkeit, Fairness, Mut zu sagen, was man denkt? Und vor allem, warum ist uns das wichtig?
Nicht nur die Regeln, sondern das Warum dahinter.
Weil Kinder, die das Warum verstehen, es auch in neuen Situationen anwenden können. Und dann ist es sinnvoll, konkrete Szenarien durchzusprechen. Was würdest du machen, wenn deine Freunde dich zu etwas überreden, das sich für dich falsch anfühlt? Rollenspiele helfen auch hier.
Und das Kind muss wissen, dass es zu uns kommen kann, ohne Angst vor Schimpfen.
Das ist fundamental. Wenn Kinder fürchten müssen, dass wir enttäuscht oder wütend reagieren, kommen sie nicht mehr mit den schwierigen Dingen. Und genau dort brauchen sie uns am meisten. Eine Kultur zu Hause, in der Fehler besprochen werden können, ist Prävention für viele Schwierigkeiten außerhalb der Familie. Die Zusammenarbeit mit Lehrpersonen ist ein Teil, den viele Eltern unterschätzen.
Ich habe gelernt, nicht nur bei Problemen den Kontakt zu suchen. Auch einfach mal beim Elternabend nachzufragen, wie sich meine Tochter in der Klasse verhält, was die Lehrerin beobachtet.
Lehrpersonen sehen unsere Kinder in einem ganz anderen Kontext. Das sind wertvolle Perspektiven. Wichtig ist die Haltung im Gespräch, nicht als Anklage, sondern als Partnerschaft. Wir wollen beide das Beste für das Kind, das ist die gemeinsame Grundlage.
Und manchmal haben Lehrpersonen tolle Ideen, die wir zu Hause aufgreifen können. Kooperative Aufgaben, Klassenräte, gemeinsame Projekte.
Genau. Und umgekehrt. Was wir zu Hause als Ressource sehen, darf die Lehrperson auch wissen. Mein Kind arbeitet gerne mit Händen oder es hilft ihm, wenn es vor einer neuen Situation weiß, was kommt. Das ist keine Einmischung, das ist Kooperation. Wie gehen wir mit schüchternen Kindern um?
Ich kenne das. Schüchternheit wird oft als Problem gesehen, aber meine Tochter ist zurückhaltend und gleichzeitig eine der empathischsten Personen, die ich kenne.
Schüchternheit ist keine Schwäche und kein Defizit. Manche Kinder sind von Natur aus bedachtsamer, sie beobachten erst und handeln dann. Das ist eine Stärke, wenn wir sie als solche sehen.
Und wenn das Kind selbst darunter leidet, dass es keinen Anschluss findet?
Dann helfen kleine Schritte mehr als große Sprünge. Eine Verabredung zu zweit ist weniger überwältigend als eine Gruppe. Aktivitäten, wo ein gemeinsames Thema das Gespräch eröffnet, nehmen Druck weg. Und wir können die Stärken des Kindes bewusst benennen. Zuverlässigkeit, Einfühlsamkeit, die Fähigkeit, wirklich zuzuhören. Das sind Qualitäten, die echte Freundschaften tragen.
Und sehr dominante Kinder, das ist auch herausfordernd.
Dahinter steckt oft Unsicherheit, die nach Kontrolle sucht. Das Kind braucht dann Führung, wie es seine Energie positiv einsetzen kann. Du hast echte Führungsqualitäten. Wie könntest du dafür sorgen, dass alle mitmachen können? Klare Orientierung gehört dazu. Dominanz, die andere verletzt, ist nicht in Ordnung. Das darf benannt werden, direkt und ohne Beschämung. Was tun Eltern, wenn ihr Kind ausgeschlossen wird?
Das tut auch als Mutter weh. Man möchte sofort eingreifen.
Der erste Schritt ist wieder, das Kind auffangen, sein Erleben ernst nehmen, seine Gefühle nicht kleinreden. Der Schmerz über Ausschluss ist real.
Und dann verstehen, warum es passiert?
Genau. Manchmal sind es oberflächliche Gründe, manchmal tiefere Konflikte in der Gruppe. Je nach Ursache sind unterschiedliche Schritte sinnvoll. Manchmal helfen Rollenspiele, manchmal neue Aktivitäten außerhalb der Klasse, manchmal ein Gespräch mit der Lehrperson.
Und manchmal ist es auch hilfreich zu reflektieren, ob das Kind selbst unbewusst etwas tut, das andere abstößt.
Das ist ein sensibler Punkt, der wichtig ist. Nicht um dem Kind die Schuld zu geben, sondern um ehrlich hinzuschauen. Wie kommen deine Worte bei anderen an? Das kann man als Frage stellen, nicht als Vorwurf. Und wenn die Situation sich nicht bessert, ist das Gespräch mit der Schule der nächste Schritt, im Extremfall auch ein Wechsel. Aber das ist der letzte Ausweg. Die seelische Gesundheit des Kindes hat Vorrang. Die Familie ist das erste soziale Übungsfeld. Was prägt Kinder dort für das Leben in Gruppen?
Bei uns zu Hause habe ich gemerkt, wenn wir gemeinsam Entscheidungen treffen, auch kleine, hat das eine Wirkung. Die Kinder erleben, dass ihre Stimme zählt.
Das ist Zugehörigkeit im Kleinen. Und Zugehörigkeit ist das Grundbedürfnis hinter allem, was wir heute besprochen haben. Kinder, die zu Hause erleben, ich bin ein wichtiger Teil dieser Gemeinschaft, meine Meinung zählt, ich kann Fehler machen und bin trotzdem dazugehörig, die tragen diese Erfahrung auch in die Klasse.
Und Geschwister sind ein echtes Trainingsfeld, auch wenn das manchmal laut ist.
Geschwisterkonflikte sind manchmal anstrengend, aber pädagogisch wertvoll. Teilen, verhandeln, nachgeben, sich durchsetzen, das sind alles Kompetenzen, die im Schulalltag gebraucht werden. Wichtig ist, dass jedes Kind das Gefühl hat, als Individuum gesehen zu werden, nicht im Vergleich zu den Geschwistern. Lass uns über den Schulübergang sprechen. Neue Schule, neue Klasse, das ist für viele Kinder wirklich ein großer Schritt.
Ich habe das bei anderen Kindern in unserem Umfeld beobachtet. Die Unsicherheit vorher ist manchmal größer als die tatsächliche Herausforderung.
Und wir können vorbereiten, ohne Druck zu erzeugen. Den Schulweg üben, die Schule vorher anschauen, über das sprechen, was kommt, und dem Kind sagen, es ist normal, dass du aufgeregt bist, du hast schon so viele neue Situationen gemeistert. Das erinnert es an eigene Ressourcen.
Und in den ersten Wochen Geduld haben. Freundschaften brauchen Zeit.
Genau. Nicht jede Woche fragen, hast du schon neue Freunde, sondern offen bleiben. Da sein, wenn das Kind erzählen möchte, aber nicht drängen. Aktivitäten außerhalb der Schule können den Druck nehmen. Im Sportverein oder in der Musikschule trifft man neue Kinder oft in einem entspannteren Kontext als im Klassenraum. Präventive Stärkung. Was sind die wichtigsten Grundlagen, die wir von Anfang an mitgeben können?
Selbstwert, würde ich sagen. Kinder, die sich selbst schätzen, reagieren anders auf Ausschluss, auf Konflikte, auf Druck.
Und Selbstwert entsteht nicht durch Lob, sondern durch echte Zuwendung und durch die Erfahrung, ich kann etwas. Wenn wir Kindern zutrauen, Probleme zu lösen, anstatt alles für sie zu regeln, geben wir ihnen das mit. Du schaffst das, und wenn nicht, bist du immer noch okay.
Und emotionale Intelligenz ist die andere Säule.
Genau. Gefühle benennen können, die eigenen und die anderer, das ist eine Kernkompetenz für soziales Miteinander. Ich merke, du bist frustriert, statt hör auf zu weinen. Wie denkst du, geht es deiner Schwester gerade? Diese Fragen üben eine Haltung ein, die Kindern lebenslang nützt.
Und wir als Eltern leben das vor, wenn wir eigene Gefühle benennen. Ich bin gerade überfordert und brauche kurz eine Pause. Das macht Gefühle normal.
Das ist der A-Strang ganz konkret im Familienalltag. Achtsamkeit gegenüber sich selbst und anderen als gelebte Haltung, nicht als Kurs, den man irgendwann mal macht. Zum Abschluss, Lisa, was nimmst du aus dieser Folge mit für dich?
Dass ich meiner Tochter mehr zutrauen darf und dass ich ihr helfen kann, indem ich wirklich zuhöre, ihre Stärken benne und da bin, wenn sie mich braucht, nicht indem ich ihre Probleme löse.
Das ist das Wesentliche. Ein Kind, das sich geliebt und kompetent fühlt, findet seinen Weg, auch wenn dieser Weg manchmal holprig ist. Unsere Aufgabe als Eltern ist nicht, alle Hindernisse wegzuräumen, sondern das Kind stark genug zu machen, dass es sie selbst meistern kann.
Und es ist ein Prozess. Soziale Kompetenzen wachsen über Jahre.
Und wir wachsen als Eltern mit. Kein Elternteil ist von Anfang an perfekt in diesem Bereich. Was zählt, ist die Bereitschaft hinzuschauen, zu lernen und immer wieder neu anzufangen. Das ist das, was Kinder sehen und was ihnen zeigt. Auch schwierige Dinge lassen sich angehen.
Wenn wir als Eltern merken, dass wir alleine nicht weiterkommen, darf Hilfe geholt werden. Schulpsychologinnen, Beratungsstellen, das ist kein Zeichen von Versagen, sondern von Weitsicht.
Gut gesagt. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir hoffen, diese Folge hat euch neue Perspektiven und konkrete Ideen mitgegeben. Schreibt uns, wenn ihr Fragen oder eigene Erfahrungen habt.
In der nächsten Folge 57 sprechen wir über, wie Kinder Respekt lernen ohne Druck. Bis dahin alles Gute.
Macht's gut!
Das war Familienradar, dein Podcast für mehr Klarheit und weniger Druck im Erziehungsalltag. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere uns, teile den Podcast und bleib mit uns auf Kurs. Die nächste Folge erscheint am Mittwoch. Wir freuen uns, wenn du wieder an Bord bist.